Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch sehr herzlich zur Nachschau auf den großen Preis von Malaysia. Der letzte große Preis von Malaysia, vorerst im Formel 1 Rennkalender, und Max Verstappen konnte ihn gewinnen. Und wir müssen über ein ereignisreiches Wochenende sprechen, das vor allem in Italien, glaube ich, für große Ernüchterungen gesorgt hat. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hi Ole.
Hallo.
Und von unserem Motorsportpartner motorsporttotal.com, formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hi Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole, ich freue mich.
Wir haben vor dem großen Preis von Malaysia unsere Knackpunkte festgelegt. Das waren Motoren, Monsun und Meisterschaft. Alles große M's. Ein M, der Monsun, der ist ausgeblieben. Das ersetzen wir einfach spontan mit Max. Ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Und wir müssen natürlich mit den Motoren anfangen. Christian, was war das für ein chaotisches Wochenende für Ferrari? Und du hast deine Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, also wirklich wieder sehr, sehr on point gebracht. Wirklich großes Kompliment dafür und für euch auch die Aufforderung auf Formel1.de, da mal reinzulesen. Ja, welche Folgen wird dieses Motorenchaos bei Ferrari am Wochenende haben?
Also wie ich es in der Kolumne schon geschrieben habe, glaube ich, dass bei Ferrari der politische Druck auf Maurizio Arrivabene sehr stark steigen wird. Ich habe am Sonntagabend von einer Quelle, deren Namen ich natürlich nicht nennen kann, aber die in der Regel sehr, sehr gut informiert ist, gerade was Ferrari-Themen angeht, noch erfahren, dass es wohl tatsächlich so ist, dass sehr aktiv am Stuhl von Maurizio Arrivabene gesägt wird. Und nach diesem Anruf habe ich dann so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen eigentlich passiert ist. Und das hat eigentlich schon vor diesem unnötigen Startcrash in Singapur angefangen. Nämlich, wenn wir uns zurückerinnern, hat Sergio Marchionne sich sehr, sehr deutlich geäußert beim Heim Grand Prix von Ferrari in Monza und hat die Worte verwendet, they screwed up. Das ist nun per se vom Durchschnitts-RTL-Zuschauer betrachtet wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich. Wenn man aber weiß, dass sich Menschen in der Position von Sergio Marchionne, also auf dieser Konzernebene, nämlich auf der allerobersten, gerade wenn sie so deutlich werden, nur sehr, sehr überlegt ausdrücken, dann weiß man, dass er da in Monza schon eine Botschaft senden wollte. Und was ist seit Monza passiert? Seit Monza hatten wir diesen Startcrash in Singapur, wo ich sehr interessant fand, auch das wusste ich bis vor 3 Wochen nicht, dass bei Ferrari anscheinend momentan so ist, dass Startszenarien nicht vor dem Start durchgesprochen werden. Und sollte diese Information stimmen, ist das tatsächlich ein Managementproblem, weil das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass sowas passiert. Again, kann ich nicht mit Sicherheit verifizieren, aber so wird es mir erzählt. Und wir hatten dann natürlich dieses doppelte Motorenproblem, zuletzt am vergangenen Wochenende. Doppelt ist deswegen besonders bitter, weil das bei Sebastian Vettel erstmal dieser Motor im freien Training ein Problem verursacht hat und dann auch noch die Geschichte passiert ist, bei Kimi Räikkönen, das alles zusammen, das ist halt jetzt ein bisschen viel Pannen auf einen Haufen. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Geduld von Sergio Marchionne nicht mehr sehr, sehr lange ausreichen wird.
Interessant, Ole, denn wir sind ja auch hier bei Starting Grid große Verfechter der Idee, dass Maurizio Arrivabene nicht mehr lange Teamchef von Ferrari ist. Ne? Auch das, ähnlich wie bei Daniel Kiat, haben wir ja schon lange vorhergesehen.
Ja, wir sind ja das Orakel der Formel 1. Ja. bis auf Daniel Ricciardo hat ja bis jetzt alles gestimmt.
Und McLaren und Moment, was habt ihr denn zu Ricciardo vorher gesagt?
Kann ich mich gar nicht erinnern. Wir haben nur gesagt, dass Ricciardo dieses Jahr Weltmeister wird.
Ja. Ach ja, okay.
Ja, also das mit McLaren Honda, das lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Das ist zu lange her. Aber ja, da muss bei Ferrari tatsächlich so einiges wirklich schief laufen, weil jetzt für den neutralen Zuschauer betrachtet, waren das jetzt einfach 2 Rennen, die nicht so gut gelaufen sind. Dass deswegen gleich quasi der Trainer entlassen wird, um mal im Fußballjargon zu sprechen, ist ja jetzt nicht so unbedingt gewöhnlich. Das heißt, da ist man vielleicht schon länger nicht zufrieden und wahrscheinlich schiebt man auch Ferrari-typisch schon ein bisschen Panik, dass es dann dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft wieder nicht klappen könnte, obwohl es ja dieses Jahr wirklich sehr gut läuft für Ferrari. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Insider-Ding, wo wir gar nicht so richtig alles wissen, weil nur wegen jetzt 2 Rennen den Teamchef zu entlassen, ist ein bisschen hart und deswegen Wird da wahrscheinlich noch was anderes vorgefallen sein.
Ja, denn trotzdem ist es ja auch so, Christian, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte von Maurizio Arrivabene als Teamchef schauen, da ist immer sehr viel Pathos dabei. Ja, wenn er zum Beispiel, es gab eine Phase, da hat der Sebastian Vettel vor jedem Rennen umarmt, ich weiß nicht, ob er das mittlerweile immer noch macht, das ist halt immer so sehr auf Italienisch, Emotionen und so weiter und so fort. Man hat halt immer so ein bisschen das Gefühl von außen, der Mann hat eigentlich keine Ahnung davon, wie er ein Formel-1-Team lenken soll. Machen wir uns nichts vor. Der war mal, ich glaube, PR-Manager von Philip Morris, also kennt sich vielleicht mit Zigaretten aus, aber das muss doch lange nicht für ein Formel-1-Team reichen. Wenn wir uns mal an die erfolgreichen Teamchefs von Ferrari in den erfolgreichen Zeiten erinnern, nicht zuletzt John Todd, da war wirklich Struktur im Team, da war klar gesagt, hier, so geht es lang, so wird es gemacht, Michael Schumacher ist die Nummer 1 und der die Nummer 2 ist, muss ich bitte auch anpassen. Und wenn jetzt nicht mal Startszenarien besprochen werden und ich mir einfach nicht vorstellen kann, auch so wie sich Maurizio Arrivabene gibt, dass da wirklich einer am Helm steht, der das überhaupt leisten kann.
Ja, also ich kann nicht beurteilen, inwiefern Maurizio Arrivabene geeignet ist, ein Formel-1-Team und besonders Ferrari zu führen. So ganz grundsätzlich von außen betrachtet finde ich ja, dass er sehr italienisch ist und das sympathisch macht und das passt irgendwie zu Ferrari. Was denn die operativ an Struktur drin haben, kann ich, wie gesagt, von außen unmöglich beurteilen, kann wahrscheinlich keiner seriös, der nicht wirklich da Insider ist. Aber wir dürfen uns natürlich Meinungen bilden, basierend auf reinen Gefühlen und Empfindungen, die wir haben. Und da gebe ich dir tatsächlich recht. Man kann sich Jean Todt eher vorstellen in einem Strategie-Meeting als Maurizio Arrivabene, dass da dann auch wirklich Ordnung und Struktur gemacht wird. Und es gab auch am Wochenende einen Bericht, ich glaube, dass der von den Kollegen der Autobild Motorsport war, wo geschrieben wurde, dass Mattia Binotto jetzt wieder zu allen Rennen kommen soll, also der technische Direktor, um an den Rennwochenenden genau diese Ruhe und vor allem auch Struktur auch auf der technischen Seite reinzubringen. Was ich damit sagen will, im Grunde genommen, wir wissen nicht genau, was da passiert. Ich möchte auch noch einen Nachtrag zu dieser Geschichte aus meiner Kolumne machen. Im Übrigen, also ich habe natürlich nicht behauptet und ich weiß es auch einfach nicht, ob das jetzt definitiv passieren wird und ob es denn vor allem sofort passieren wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Teamchef während der laufenden Saison wechseln würde. Ich glaube aber schon, dass die Entscheidung so gut wie gefallen ist, sollte Sebastian Vettel tatsächlich die WM nicht gewinnen, weil die Konstrukteurs-WM, die ist durch. Also da fehlen jetzt, letztendlich muss man sagen, die haben 2 Doppelsiege verschenkt durch organisatorische Absprachfehler, wie auch immer, technische Geschichten, also durch Fehler auf jeden Fall. Und für die Fehler hält letztendlich halt der Teamchef den Kopf hin. Und wenn man gleichzeitig weiß, dass Sergio Marchionne jetzt nicht gerade ein geduldiger Präsident ist, vielleicht noch ungeduldiger als früher Luca di Montezemolo, dann glaube ich tatsächlich, so weit würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, entweder Vettel holt noch diesen Titel oder ich glaube, man muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Ära Arrivabene zumindest zum Jahresende dann zu Ende geht.
Wenn wir das jetzt mal aus der Sicht der Fahrer betrachten, Ole, das ist natürlich ein sehr bitteres Wochenende gewesen für Sebastian Vettel. Noch ein bisschen mehr als für Kimi Räikkönen. Ja, Kimi hatte ein gutes Qualifying-Ergebnis, war sicherlich auch einer der Favoriten auf den Sieg, wäre er an den Start gegangen. Aber gerade Sebastian Vettel, der die Punkte im WM-Kampf gegen Lewis Hamilton, und jetzt sind es ja auch 28 Punkte, die Vettel hinter, nee, sogar noch mehr, nee? Ach, 28, ich habe falschen Zettel. 34 Punkte,
34,
ja. Die er jetzt hinter Lewis Hamilton steckt. Ja, er hat eine gute Aufholjagd geleistet, von Platz 20 auf Platz 4. Das ist wirklich aller Ehren wert. Trotzdem muss man echt sagen, aus Sicht der Fahrer, die super viel Potenzial mitbringen, sind diese technischen Defekte, diese Motorenprobleme und eventuell jetzt noch der Getriebetausch für Sebastian Vettel fürs nächste Rennen ein herber Schlag ins Kontor.
Ja, es läuft aktuell nicht so, ne? Also ich habe irgendwo gelesen, dass Kimi Räikkönen in den letzten beiden Rennen zusammen ungefähr 100 Meter gefahren ist. Das spricht schon so einiges. Sebastian Vettel konnte natürlich nur Schadensbegrenzung betreiben, obwohl er wirklich der absolut schnellste Mann im Rennen war. Also hätte es dieses Motorenproblem nicht gegeben, dann ja, wäre das wahrscheinlich ein souveräner Doppelsieg für Ferrari gewesen, so schlecht wie Mercedes war, so muss man das ja auch ganz klar sagen. War dann Platz 4 für Sebastian Vettel, das war das Beste eigentlich, was er machen konnte, kam dann natürlich nicht an Daniel Ricciardo vorbei, da muss ich auch an dieser Stelle nochmal Daniel Ricciardo loben, was für ein guter Fahrer Daniel Ricciardo ist, wie er hier Sebastian Vettel aufgehalten hat. Und ja, aber gerade dann auch das Ding mit dem Getriebe, dann das lässt dann nicht so wirklich positiv auf Suzuka blicken, vor allem, weil man, glaube ich, bei Ferrari nicht so richtig weiß, wo man in Suzuka steht, weil ja man natürlich erwartet, dass Mercedes da wieder stark ist und auch Red Bull, ja, also denen sollte die Strecke auch liegen. Und deswegen, ich glaube, da hat man jetzt ein bisschen Torschlusspanik bei Ferrari. In gewisser Weise auch zu Recht, aber positiv muss man erwähnen, bei Sebastian Vettel wurde ja jetzt das neue Motoren-Update eingebaut, was eigentlich für Suzuka geplant wurde. Und das hat ja scheinbar funktioniert, denn der Rundenrekord in Malaysia, den hat er gebrochen. Also das Ding ist noch nicht durch mit der WM und man sollte jetzt bei Ferrari vielleicht ein bisschen die Füße stillhalten und mal ein bisschen die Sache entspannter angehen. Aber das ist halt nicht italienisch.
Christian, bist du eigentlich spirituell? Glaubst du an Kawa?
Du stellst Fragen. Glaube ich an Karma? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, Menschen, die Gutes tun, werden im Leben irgendwann mal belohnt. Aber ja, ich weiß, also ich habe es nicht wahnsinnig viel mit Esoterik und so, um ganz ehrlich zu sein.
Weil, wenn man sich das mal anschaut, Sebastian Vettel hat sich ja einige interessante Aktionen diese Saison geleistet. Und jetzt kriegt er es ja irgendwie dicke zurück, nicht nur technisch. Nach dem Rennen natürlich auch noch dieser ja unnötige Crash mit Lance Stroll, der ihm ja das komplette Heck zerrissen hat. Könnte man ja wirklich fast meinen, das Schicksal will es nicht, dass Sebastian Vettel dieses Jahr Weltmeister wird.
Nennen wir es einfach mal Pech. Weil, also einiges hat sich Ferrari schon selbst zuzuschreiben. Das hat ja, was die Singapur-Startkollision angeht, das hat auch Eddie Irvine schon gesagt, glaube ich, in unserer aktuellen Folge von Ein Drink mit Eddie Irvine, die es auf YouTube übrigens gibt, unter genau diesem Titel zu finden. Sebastian Vettel war nicht der, dem man Schuld geben kann dafür, aber der Auslöser war schon. Dann ist Malaysia passiert. Für diese Motorennummer konnte er natürlich überhaupt nichts. Dann passiert hintendran die Geschichte mit Stroll, für die er, ja, kann man vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein, aber ich glaube, man ist sich einig darüber, dass der Verursacher dieser Geschichte schon Lance Stroll war. Wenn er da jetzt auch noch, und das ist ja nicht ausgeschlossen, Stand heute, die Getriebestrafe kriegt, dann wird es in der WM halt richtig, richtig dünn. Weil ich glaube, dass Mercedes nochmal so verwachst, wie sie es jetzt in Malaysia getan haben. Und trotzdem haben die Malaysia ja mehr gepunktet als Vettel. Das ist halt sehr unwahrscheinlich. Da ist viel Pech dabei, also gar keine Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass rein sportlich, und das hat auch Ole schon gesagt, da bin ich völlig bei dir, Ole, im Übrigen, diese WM ist noch nicht gelaufen. Ich glaube, dass Ferrari momentan eigentlich so ganz gut drauf wäre, was den Speed des Autos angeht. Und ich habe ja auch immer gesagt, passt auf, dieses Update kommt noch, dass Mercedes ja nicht mehr ziehen kann. Also das wird eigentlich ganz gut aussehen, aber momentan läuft es halt echt gegen Sebastian Vettel. Die Frage ist, gleicht sich das aus, wie es so oft schon der Fall war, und platzt auch bei Lewis Hamilton nochmal ein Motor? Oder reichen die Kilometer bei Lewis Hamilton nicht ganz aus, sodass er dann am Jahresende vielleicht auch mal eine Gridstrafe möglicherweise beim Finale oder so bekommt? Also die Nummer ist noch lange nicht durch. Schauen wir mal, ob sich ausgleicht noch mit Glück und Pech bis zum Jahresende. Momentan bin ich der Meinung tatsächlich, Sebastian Vettel hat so ein bisschen mehr Pech gehabt als Lewis Hamilton. Umgekehrt muss man sagen, Lewis Hamilton war letztes Jahr der ein bisschen mehr Pech gehabt hat. Also vielleicht ist das die ausgleichende Gerechtigkeit dafür.
Da kann man ja über Karma nochmal sprechen. Christian, warum bekommt Sebastian Vettel keine Strafe für das Mitnehmen des Lenkrads und die Taxifahrt mit Pascal Wehrlein?
Ich glaube, weil die vier Augenmaß bewiesen hat. Ganz ehrlich, es wäre lächerlich gewesen. Natürlich muss man immer die Paragraphen grundsätzlich ja einhalten, die es so gibt bei der FIA. Da bin ich auch einer, der sagt, man sollte das konsequent tun oder eben die Paragraphen abschaffen. Ich glaube, dieser Mitfahrparagraph, den es da gibt, also diese Regel aus Sicherheitsgründen, niemanden als Taxifahrer mitzunehmen, das ist kompletter Nonsens, weil letztendlich sind das fantastische Fotos, auch für die ganzen Zeitungen, für Webseiten wie unsere, auch das TV-Bild einfach toll. Also es ist ja schön, wenn man sowas sieht. Und das Lenkrad, ja, mei. Also vielleicht gibt es auch irgendwo noch eine Geldstrafe. Ich glaube eher, man hat sich den Sebastian dann mal zur Seite genommen, hat gesagt, du, pass auf, mein Freund, mach das nächste Mal nicht mehr, weil ein zweites Mal können wir kein Auge zudrücken. Finde ich genau richtig so, wie man es gehandhabt hat. Und eine Punkte- oder Gridstrafe oder so wäre dafür ja ohnehin nie zur Diskussion gestanden.
Wer sich besonders freut über die Bilder, sind die hohe Anzahl an Sponsoren des Sauberteams auf dem Auto. Die haben sich gefreut über jedes Foto, was veröffentlicht worden ist. Wirklich ganz tolle Bilder, auch für Pascal Wehrlein. Wir machen eine kurze Pause und machen dann gleich weiter hier mit Starting Grid. Sprechen weiter über Motoren, aber nicht mehr über Ferrari, sondern über Mercedes und Red Bull bzw. Renault. Und da gibt's ja auch einige interessante Gerüchte und Personalentscheidungen eventuell für den Hintergrund. Also wir haben noch eine spannende Sendung hier vor uns, hier am Tag der Deutschen Einheit, Feiertagsprogramm sozusagen bei meinsportradio.de. Also bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin von meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur unseres Präsentators motorsporttotal.com, formel1.de, blicken zurück auf einen ereignisreichen großen Preis von Malaysia. Ja, ereignisreich, Ole. So ereignisreich war es ja gar nicht. Aber es war kein schlechtes abschließendes Rennen in Malaysia, würde ich sagen.
Nö. Das nicht. Also in Malaysia ist irgendwie ja immer was los. Das muss man in der Strecke und dem Rennen lassen. Deswegen finde ich es ja auch schade, dass der Grand Prix dann nicht mehr im Kalender ist. Und hier ist während des Rennens jetzt nicht so viel passiert, aber es war natürlich trotzdem ganz interessant, zum Beispiel, wie wirklich schlecht einfach Mercedes war. Wie gut und kontrolliert Max Verstappen dieses Rennen nach Hause gefahren hat und auch Daniel Ricciardo auf Platz 3. Und was ich auch interessant fand, war wirklich, dass alle bis auf den fünften, nämlich das war Valtteri Bottas, mit 50 Sekunden Rückstand, das ist schon bemerkenswert, und alle waren überrundet dahinter. Und das sieht man heute in der heutigen Zeit dann auch nicht mehr. Marcus Ericsson sogar zweimal überrundet, als einziger. Stoffel van Dorn auf Platz 7, das ist auch noch bemerkenswert. Lance Stroll auf 8. Also es war schon ereignisreich, jetzt aber vielleicht nicht das spannendste Rennen aller Zeiten.
Ja, so würde ich es auch sagen. Du hast mir eine perfekte Überleitung geliefert zu Mercedes. Da sind wir noch bei unserem Knackpunkt Motor. Und allgemein, Christian, das Mercedes-Paket hat an diesem Wochenende nicht so richtig funktionieren wollen. Ja, und ich glaube aber nicht, dass sie damit gerechnet haben. Also es war nicht so wie in Singapur, dass sie gesagt haben, so, das kann man hier, das ist nicht so unsere Strecke. Ja, mal schauen, was wir mitnehmen können. Schadensbegrenzung. Auch wenn Niki Lauda das immer wieder sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes nochmal leiser gekommen ist und gesagt hat, so, ja, wir stehen klar hinter Ferrari.
Glaube ich auch nicht. Also, Toto Wolff sagt ja immer, und das hat er nach dem Rennen nochmal vertieft, da haben die ja relativ schonungslos analysiert, Toto Wolff hat gesagt, da war nichts Positives an diesem Rennen, also was Positives war natürlich schon, nämlich mehr Punkte in der WM als Sebastian Vettel, genau darum geht's ja letztendlich, aber rein was die Performance angeht, ist natürlich richtig, also da war das ein sehr ernüchterndes Wochenende auf einer Strecke, wo man das so eigentlich nicht vermutet hätte, sondern ganz im Gegenteil, wir hätten da eher tendenziell aufgrund auch der langen Geraden ein bisschen Vorteil Mercedes gesehen, sogar in Malaysia. Das war jetzt komplett anders. Ich glaube, Mercedes hat ein Problem mit dieser, wie es Toto Wolff nennt, kapriziösen Diva dieses Rennautos, das sie haben. Das heißt, die sind mit einem extrem schmalen Fenster ausgestattet, in dem dieses Auto funktioniert. Und geht es ein bisschen raus, haben die echt direkt ein Riesenproblem. Weil wir haben ja gesehen, zum Beispiel im Qualifying, das war ja die beste Phase des Wochenendes sozusagen für Lewis Hamilton, nicht nur wegen der Pole Position, sondern auch tatsächlich von der Pace her, war immer noch nicht so schnell wie der Ferrari, aber das war zumindest einigermaßen vernünftig. Und das war ganz einfach deswegen, weil die Temperaturen sich zum Zeitpunkt des Qualifyings halt einigermaßen im für Mercedes richtigen Fenster bewegt haben. Dann kommt natürlich dazu, Malaysia ist vom Asphalt her und auch von der Kurvenführung eine Strecke, die den Reifen extrem belastet, also wo die thermische Belastung für die Reifen sehr, sehr hoch ist und immer da hat Mercedes auch mehr Schwierigkeiten als Ferrari. Das war also eine Verknüpfung von Faktoren, glaube ich, die gegen Mercedes gespielt hat. Ob das jetzt in Suzuka und bei den restlichen Rennen so weitergeht, weiß ich nicht genau, kann sein. Ich glaube aber, dass Malaysia eher sich nicht, zumindest nicht in der krassen Form wiederholen wird. Dass Ferrari jetzt ein bisschen Vorteil hat, gerade so rein von der Entwicklung her, vom Tempo des Autos, glaube ich tatsächlich, aber ich glaube, Malaysia hat das ein bisschen übertrieben dargestellt, um ganz ehrlich zu sein.
Ole, hat man Valtteri Bottas so ein bisschen vor die Hunde geschmissen? Ich meine, man hat ja verschiedene Motorenmappings ausprobiert und hat dann Lewis Hamilton auf das in Anführungsstrichen alte Mapping zurückgesetzt. Das hat ihm natürlich dann den Hintern gerettet, wenn man so will. Valtteri Bottas hat man auf diesem neuen Mapping gelassen, er ist nur Fünfter geworden. Hätte man auch anders lösen können, finde ich persönlich.
Ja, aber Valtteri Bottas ist halt die klare Nummer 2 und Lewis Hamilton soll Weltmeister werden. Und deswegen macht man das, glaube ich, so. Und ich habe zwar schon Vergleiche gelesen mit Heikki Kovalainen, die kann ich nicht so ganz teilen, aber es fällt schon auf, dass man jetzt seitdem quasi, man hat es ja nie so richtig offiziell bekannt gegeben, aber seitdem man weiß, okay, man fährt hier mit Lewis Hamilton voll auf die Weltmeisterschaft, seitdem ist Valtteri Bottas auch plötzlich nicht mehr so gut. Da sagen zwar einige, dass das vor allem an Valtteri Bottas liegt, dass er jetzt einfach nicht so gut ist. Und kann ich aber nicht so ganz teilen. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen gewollt von Mercedes. Man wird sehen, wie das in Suzuka ist. Ob es da auch so ist. Aber was natürlich auffällt, ist, wie gut eigentlich dann tatsächlich Nico Rosberg war. Das merkt man dann jetzt dann doch noch viel mehr als vorher schon. Das ist dann ganz interessant. Und ja, aber ich denke, Valtteri Bottas wird versuchen, einfach die Ferraris aufzuhalten. Und die werden einfach versuchen, die Konstrukteursweltmeisterschaft jetzt nach Hause zu fahren und Hamilton zum Titel zu bringen.
Herzlich willkommen zum Nico Rosberg Fanboy Talk. Ihr kennt das, ihr liebt das. Christian, fehlt Mercedes tatsächlich Nico Rosberg, auch was so die Weiterentwicklung des Autos angeht? Weil wenn man Nico Rosberg eins echt nachsagen kann, ist, dass er ein Auto gut entwickeln kann, ja, und gut das Auto lesen kann, was ja dann auch im Endeffekt Lewis Hamilton geholfen hat über Jahre hinweg.
Wir haben bei uns auf diesem Dashboard, wo wir Notizen für Geschichten haben, bei uns in der Redaktion, haben wir schon seit Monaten einen Arbeitstitel stehen: Fehlt Nico Rosberg Mercedes beim Thema Setup? Ja. Ich habe da immer wieder Menschen dazu gefragt, auch Menschen, die mit Nico Rosberg gearbeitet haben. Ich habe mit Norbert Haug darüber gesprochen zum Beispiel, habe auch außenstehende Beobachter gefragt. Die Geschichte haben wir bis heute nie gemacht, weil eigentlich niemand mir gesagt hat, dass das so dramatisch sein kann in dieser modernen Formel 1, wo zwar häufig die Mythenbildung betrieben wird, dass ein Fahrer wahnsinnig viel zum Setup beiträgt, aber letztendlich sind es halt trotzdem die Ingenieure, weil durch die Daten ist sowieso alles gläsern. Das heißt, der Ingenieur kann eigentlich lesen, was braucht mein Fahrer jetzt. Vor allem beim Lewis Hamilton, den man bei Mercedes ja auch schon gut kennt, nun inzwischen seit ein paar Jahren. Also ich glaube, ja, Nico Rosberg hat mit Sicherheit ein bisschen geholfen bei diesem Thema. Ich glaube nicht, dass es die total entscheidende Nummer war. Was ich schon glaube, ist, dass dieser Mercedes, Toto hat ja, wie schon mal gesagt, heute dieses Auto als kapriziöse Diva bezeichnet. Und dass da dann vielleicht Nico Rosberg ein bisschen geholfen hätte, dieses richtige kleine Fenster schneller zu treffen oder dann und wann an einem Wochenende vielleicht besser zu treffen, da kann ich mir vorstellen, dass Nico Rosberg mit seiner Erfahrung möglicherweise einen Beitrag dazu hätte leisten können. Zumal ja Valtteri Bottas mit Sicherheit, also das ist ja auch kein Nasenbohrer, ja, aber der kennt halt auch dieses Team noch nicht so lange. Das heißt, da wäre ein erfahrener Mann, der auch mit den Strukturen und Abläufen im Team besser vertraut ist, der hätte da vielleicht mehr dazu tun können. Zudem vielleicht noch ein Wort, was der Ole vorher gesagt hat mit Valtteri Bottas, ist jetzt so klar als Nummer 2 gestempelt. Das ist ja garantiert. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Lewis Hamilton aus der Sommerpause zurückkam und zu gewinnen angefangen hat, war das klar definiert. Ich glaube nicht, dass Mercedes ihn absichtlich schlechter behandelt. Das wird ja auch gar keinen Sinn ergeben mit Hinblick auf die Konstrukteurs-WM. Also die starten dem mit Sicherheit so gut aus, wie sie können. Nur bei dieser Geschichte jetzt am Wochenende, wo man Lewis Hamilton zurückgerüstet hat auf die Aero-Konfiguration von vor dem Update, da glaube ich tatsächlich, dass eine Entscheidung über Bottas Kopf hinweg getroffen worden ist. Nicht mutwilligerweise, weil man ihm diese neuen Teile, weil sie schlechter sind, geben wollte, sondern weil man bei Mercedes sich dachte, wahrscheinlich im Hinblick auf die nächsten Rennen auch, wir müssen jetzt das richtig austesten. Wir müssen diesen Problem mit diesem Update auf den Grund gehen und was ist dazu besser, als die Daten vom kompletten Rennen einzusammeln. Dass man das nicht mit Lewis Hamilton gemacht hat, wo man schon den Verdacht hatte, dass die nicht so gut gehen auf dieser speziellen Strecke wie die alten Teile, ist, glaube ich, im WM-Kampf nachvollziehbar. Also so gesehen hat man da den Bottas vielleicht schon ein bisschen geopfert, weil, und deswegen sage ich das, weil Valtteri Bottas ja derjenige war am Freitag, der als erster gesagt hat, er glaubt, es liegt daran, dass diese neuen Teile in Malaysia einfach nicht funktionieren. Und trotzdem war Bottas dann der mit den neuen Teilen weiterfahren musste. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass man da bei Mercedes einfach den Bottas sozusagen künstlich in der Nummer-2-Rolle drängt, sondern ich glaube, aus Teamsicht war klar, unser Nummer-1-Fahrer, der geht auf die sichere Bankabstimmung und der Nummer-2-Fahrer, der testet halt aus, für was in der Zukunft für uns wichtig sein könnte.
Gut, damit haken wir Mercedes für diese Sendung ab. Ihr wisst ja, diese Woche ist nochmal Starting Grid angesagt, denn am kommenden Wochenende findet ja schon der große Preis von Japan in Suzuka statt. Da werden wir natürlich noch ein bisschen mehr drauf hinausschauen müssen, was Mercedes dann in Suzuka präsentieren kann. Ich glaube, ein fettes Lob, Ole, ist echt mal nötig für Red Bull Racing. Also was die an diesem Wochenende auf die Beine gestellt haben, mit wie viel Power der Renault-Motor da über die Strecke gejagt ist, die ja nicht nur, und wir haben das ja auch vor der Sendung besprochen, es ist ja nicht nur eben eine wirkliche Powerstrecke, da kommt die Aerodynamik noch ins Spiel durch die schnellen Kurven, das ist natürlich Red Bulls Stärke, aber auch was die auf den langen Geraden rausgeholt haben, muss man wirklich sagen, Platz 1 für Max Verstappen, Platz 3 für Daniel Ricciardo, ist fast schade, dass es kein Doppelsieg geworden ist.
Ja, das ist richtig, aber Daniel Ricciardo kam dann nicht so richtig an Lewis Hamilton ran. Nein. Aber trotzdem die Gesamtleistung und vor allem übers Wochenende dann auch gesehen, das ist schon bemerkenswert. Und es ist halt eben, wie letztes Jahr, dass Red Bull in der zweiten Saisonhälfte wieder vorne dabei ist. Und letztes Jahr hat man ja witzigerweise auch in Malaysia gewonnen. Also es muss irgendwie an Malaysia liegen. Ja, also und lag hier nicht an Multi 21 oder so, aber Red Bull war ja da irgendwie auch schon immer gut. Und ich bin jetzt auf Suzuka tatsächlich gespannt. Weil da waren die letztes Jahr dann witzigerweise plötzlich auch gut. Man erinnert sich an dieses harte Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und was wirklich ja bemerkenswert ist, ist, dass der Sieg von Max Verstappen wirklich aus eigener Kraft herausgefahren wurde. Ja, was ja bei Red Bull noch nie der Fall war. Also Daniel Ricciardo hat ja bis jetzt immer nur ein bisschen abgestaubt. Ja, und hier war es tatsächlich so, dass Red Bull das stärkste Team war. Gut, sie waren natürlich immer noch so ein bisschen glücklich, weil Ferrari quasi nicht mitgefahren ist da vorne. Aber trotzdem, auch übers Wochenende gesehen, war das schon eine sehr bemerkenswerte Leistung von Red Bull. Und sie waren ja auch auf der Geraden, glaube ich, eigentlich genauso schnell wie Mercedes. Und das ist dann doch interessant und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass Red Bull quasi das Zünglein an der Waage sein wird, was die WM angeht. Das, was wir hier auch schon predicted haben, wie man neudeutsch sagt, in Starting Grid seit quasi Anfang der Saison. Und freue ich mich auf das letzte Saisondrittel.
Symbolbild, Christian, war, finde ich, echt dieses Überholmanöver von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Mit wie viel Mut er da reingeschossen ist, aber auch mit dem Wissen, dass es einfach besser läuft für ihn. Und dann ist er tatsächlich Lewis Hamilton komplett weggefahren. Wir reden hier über 12,7 Sekunden Abstand zu Lewis Hamilton von Max Verstappen herausgefahren. Also, ja, wie gesagt, ich reibe mir so manchmal doch die verwundert die Augen. Warum kriegt Red Bull es nicht hin, eine Leistung wie diese konstant über eine ganze Saison zu halten, was dann möglich wäre?
Tja, wenn ich das wüsste, würde ich nächste Woche zum Dr. Marco fahren und sagen, gib mir 2 Millionen Euro im Jahr und ich mache euch die Karre von Anfang an richtig schnell. Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, warum die das nicht geschafft haben. Es gibt ja immer wieder diese Theorie, dass Adrian Newey sich relativ weit schon zurückgezogen hat aus dem ursprünglichen Design dieses Autos und dass er dann erst zurückkam, als nach den ersten Tests die Alarmglocken geschrillt haben. Ich glaube das zu halb, weil ich glaube nicht, dass Adrian Newey, der hält es doch gar nicht aus, sich bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs gar nicht einzumischen. Also mag ein bisschen was dran sein, aber nicht allzu viel. Aber ich kann die Frage tatsächlich nicht hundertprozentig beantworten. Was mit Sicherheit der Fall ist, ist, dass Malaysia eine der ultimativen Red Bull-Strecken ist, weil die ganzen Kurven, die sich auf dieser Strecke befinden, die sind aerodynamisch so das Ultimative sozusagen, was aerodynamisch dem Auto abverlangt wird. Früher hat man ja immer gesagt, Barcelona ist die Referenzstrecke sozusagen. Ich glaube, das ist eigentlich jetzt in Malaysia mindestens genauso sehr gewesen, weil in Malaysia noch diese zwei langen Geraden dazukommen. Das heißt, es ist ein echt guter Mix. Red Bull war sehr konkurrenzfähig. Ich glaube aber auch, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, aus Red Bull-Sicht nicht in zu sehr Euphorie zu verfallen, weil klar ist auch, der Ferrari war deutlich schneller an diesem Wochenende. Das hat man gesehen am Freitagnachmittag, als Longruns gefahren wurden. Da war der Ferrari doch mindestens eine halbe Sekunde im Schnitt schneller als der Red Bull. Und Mercedes hat es halt einfach nicht getroffen. Also das relativiert diese Performance von Red Bull so ein bisschen. Mit Sicherheit stimmt aber, dass Red Bull immer näher an die beiden Top-Teams heranrückt und tatsächlich eine Rolle spielen kann, glaube ich, in diesem WM-Kampf. Dann nämlich, wenn es darum geht, den Red Bull-Ex-Fahrer Sebastian Vettel zum Weltmeister zu machen. Weil wenn es jetzt so weitergehen sollte, wie es in Malaysia war, dass Ferrari momentan ein bisschen die Nase vorne hat und Mercedes sich ein bisschen schwer tut, dann hilft Sebastian Vettel natürlich extrem, wenn die Red Bull da vielleicht dazwischen fahren können.
Wir werden unsere M-Diskussion weiterführen. Nach einer kurzen Pause geht es dann um Max Verstappen. Und wir werden heute noch über McLaren sprechen. Also das alles hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel-1.de. Christian Nimmervoll mit dem Rückblick auf den großen Preis von Malaysia. Der vorerst letzte große Preis von Malaysia. Es wird natürlich Red Bull, wird Red Bull sehr traurig sein. Ne? Christian hat es gerade schon gesagt, das ist eine der Strecken, auf der funktioniert Red Bull wunderbar. Und an diesem Wochenende funktionierte Max Verstappen noch viel besser. Der Mann, Ole, du hast da einen kleinen Fun-Fact. Wann gewinnt Max Verstappen eigentlich Rennen?
Max Verstappen gewinnt nur Rennen, wenn Danny Kiot quasi entlassen oder zurückgestuft wird. So. Ja, nicht mehr in dem Team fahren darf, wo er in dem Rennen davor gefahren ist. Und Max Verstappen kann, glaube ich, noch hoffen, dass Danny Kiot jetzt schleunig zurückkommt und dann wieder ersetzt wird, weil dann stehen die Chancen sehr gut, dass er gewinnt. Aber ich glaube, Danny Kiot, ja, das war vielleicht dann der letzte Formel-1-Sieg für Max Verstappen. Wenn das tatsächlich so wäre, dann würde das, glaube ich, in die Geschichtsbücher eingehen. Aber ich bezweifle es stark, dass das so tatsächlich so ist. Vielleicht gewinnt ja auch Danny Kiert, wenn Max Verstappen mal entlassen wird. Also man weiß es nicht.
Ja, wenn Danny Kiert überhaupt nochmal Formel 1 fährt. Ja, es bleibt aber festzuhalten, Max Verstappen schon ein starkes Qualifying gefahren, Dritter geworden, seinen Teamkollegen geschlagen und dann im Rennen, wir haben es vorhin schon angesprochen, ein wirklich gutes Manöver gegen Lewis Hamilton gefahren, hat er auch direkt im Boxenfunk quittiert für sich selbst, ne? That's how we do it. Und ich glaube, Christian, wir haben ja lange darüber gesprochen, dass Max Verstappen diesen Knoten endlich lösen muss, der ihn ja irgendwie so ein bisschen verfolgt hat, auch mit dem Pech diese Saison. Er musste mal ein Rennen gewinnen und das hat er sich jetzt auch verdient.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob da bei Max Verstappen selbst ein Knoten zu lösen war. Ich glaube, der hat einfach Pech gehabt. Aber der war ja nie langsam, sondern wir haben schon in den letzten Ausgaben ein paar Mal drüber gesprochen. Max Verstappen wird eigentlich zunehmend der Schnellere als Daniel Ricciardo. Und ich muss mich jetzt mal outen, ich bin ein Riesenfan von Daniel Ricciardo. Also ich mag den Typen einfach, der ist witzig, der ist immer gechillt, immer relaxed, auch immer freundlich, nicht nur dann, wenn Kameras dabei sind, sondern auch sonst, nimmt sich Zeit für die Journalisten, für die Fans. Also wirklich ein toller Typ, den ich sehr, sehr gern habe und den ich für eine Bereicherung in der Formel 1 halte, von dem ich auch glaube, dass er mit einem wirklich richtig tollen Speed gesegnet ist. Aber Max Verstappen hat den, und das zeigen halt die Ergebnisse momentan gar nicht so dramatisch, aber wenn man die ganzen Trainings alle analysiert und da ein bisschen tiefer reinsteckt mal, ist der deutlich schneller im Moment als Daniel Ricciardo. Das hat man ja auch in Malaysia wieder gesehen. Und das ist eigentlich für mich schon bemerkenswert. Also Verstappen ist, glaube ich, wirklich nicht nur ein sehr, sehr großes Talent, das irgendwann mal Weltmeister werden kann, sondern ich glaube, es zeigt sich immer mehr und nicht nur wegen dieses Sieges jetzt in Malaysia, sondern vor allem, wie gesagt, wegen der Gesamttendenz der letzten Monate. Das ist ein richtiges Ausnahmetalent. Also der hat auch das Zeug, glaube ich, öfter als einmal Weltmeister zu werden. Ja, ganz groß und ich freue mich für ihn, dass jetzt in Malaysia auch mal geklappt hat, weil nach all dem Pech, das er hatte, und da sind wir jetzt wieder beim Karma, war das wahrscheinlich der bisher verdienteste Sieger in dieser Saison.
Ja, auch wenn Heiko Wasser, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an dieser Stelle, gesagt hat, dass Jos Verstappen an Lewis Hamilton vorbeigefahren ist in Malaysia.
Ja. Das hast du noch nicht gesehen.
Das hab
Jos Verstappen war, die haben ja eigentlich die Plätze getauscht. Ja,
beim Boxen.
Jos Verstappen saß im Auto, weil wir haben jetzt, nicht umsonst war das Rennen 2001 vorher da auf dem YouTube-Channel, weil das war ja eines der legendären Rennen von Jos Verstappen, wo er teilweise auf Platz 2 lag, ja. Und diesen Erfolg hat er hier wiederholt und hat sich an die Stelle seines Sohnes gesetzt und Max Verstappen wurde halt dementsprechend geschminkt. Das hast du noch nicht gesehen.
Gut, Heiko Wasser sieht auch mehr als ich. Das muss man auch einfach mal so
der
sagen.
Der ist nämlich an der Strecke und du nicht. Das ist es.
Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich mir noch einen neuen Formel-1-Experten suchen, der einiges erreicht hat. Ja, es bleibt festzuhalten, Ole, Max gewinnt Rennen, die Jos nie gewinnen konnte. Ist natürlich auch schön für Jos Verstappen, endlich mal Erfolg zu spüren, auch in der Formel 1. Für Max ist es, glaube ich, das war schon immens wichtig, auch in diesem Zweikampf gegen Daniel Ricciardo, weil es ist natürlich, auch wenn die beiden immer auf Happy-Go-Lucky machen, ich glaube schon ein harter Wettstreit bei Red Bull.
Ja, wobei sie sich, glaube ich, besser verstehen, als zum Beispiel Nico Rosberg und Lewis Hamilton das getan haben. Ich glaube, das ist schon alles sehr entspannt da, weil Daniel Ricciardo, glaube ich, auch da nicht so der Typ ist. Und Max Verstappen, glaube ich, tatsächlich auch nicht. Wie das jetzt wäre, wenn sie wirklich um die WM kämpfen würden, ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber momentan läuft er noch für Ricciardo. Ricciardo ist deutlich in der Fahrer-WM vor Max Verstappen und die Ergebnisse sprechen ja auch für Daniel Ricciardo. Das heißt, das ist da ganz entspannt. Und ich glaube, das ist so ein, der hat so eine großer kleiner Bruder. Bei denen ist das, glaube ich, so, dass das Verhältnis so bei denen in der Form ist. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn jetzt zum Beispiel Max Verstappen immer ins Ziel kommt vor Daniel Ricciardo, ob das denn so bleibt.
Ich bin da ganz bei dir. Ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn dann unser Tipp endlich aufgeht und Red Bull wirklich um die Weltmeisterschaft mitfährt, wenn die beiden dann auch gegeneinander kämpfen müssen um die WM-Punkte. Ich glaube, das wird dann noch ein ganz anderes Ergebnis geben.
Wobei man sagen muss, das hat auch Marc Surer und ich glaube, Sascha Rose auch einen Kommentar gesagt, Daniel Ricciardo kommt immer ein bisschen zu schlecht weg.
Ja.
Also es wird immer über Hamilton und Alonso und Vettel gesprochen, aber halt nie so richtig über Daniel Ricciardo. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen, weil ich glaube, Daniel Ricciardo ist ein sehr, sehr, sehr guter Fahrer und in meinen Augen zumindest auch kommender Weltmeister.
Nicht umsonst ist Daniel Ricciardo auch der letzte Fahrer, der Sebastian Vettel klar schlagen konnte.
Ja.
Im eigenen Team. Wir kommen zu den anderen Fahrern und Teams und über die wirklich ein positives Ergebnis erzielen konnten. Und da kommen wir zum nächsten M, McLaren. Und da freut es mich irgendwie ganz persönlich besonders, Christian, dass Stoffel van Dorn auf Platz 7 reingekommen ist, nach einem auch für ihn wirklich hervorragenden Wochenende. McLaren kann sowieso relativ stolz auf sich sein, haben ein gutes Rennwochenende gehabt. Aber besonders Stoffel van Dorn, der ja wirklich arg hinter Fernando Alonso herfuhr die ganze Saison über, hat diesen mal klar geschlagen. Wie gesagt, ich freue mich einfach für den Jungen.
Ja, liegt in der WM jetzt übrigens auch vor Fernando Alonso, was natürlich in den Regionen, wo McLaren sich bewegt, nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist. Aber Stoffel van Dorn kriegt jetzt endlich die Ergebnisse auf die Reihe, die er vom Talent her sicher drauf hat. Das haben wir ja in der GP2 gesehen, also was der da abgezockt hat, habe ich gerade gestern mit dem Fahrermanager drüber gesprochen übrigens, grandios, also Leclerc macht das ja jetzt wieder so ein bisschen, die GP2-Meister der Jahre davor, die waren da weniger beeindruckend, mir fällt da ein gewisser Herr Palmer ein zum Beispiel, der jetzt nicht ganz so der nicht ganz so, der ist sicher ein netter Kerl.
Der alte Palmer.
Ja. Aber in Bezug auf Van Dorn, ich glaube, ist mal wieder Zeit für eine Verschwörungstheorie. Wir sind ja gerade bei McLaren in der Phase, wo Fernando Alonso mutmaßlich in erster Linie um Geld pokert, weil alle anderen Optionen sind ja sowieso dicht. Also er sagt ja selbst, dass das IndyCar kein Thema ist für ihn. Le Mans ist mit Sicherheit kein Thema momentan, wo sich da einfach keine Hersteller mehr rumtreiben. Es ist ein trauriges anderes Kapitel im Übrigen. Also er hat eigentlich nur noch McLaren. Und McLaren möchte natürlich mit ihm weitermachen, aber hat nicht mehr diesen Riesenpott von Honda. Das heißt, ich glaube, die sprechen momentan in erster Linie um Geld. Und wenn dann Fernando Alonso in diesen Verhandlungen jetzt das Argument hat, guckt mal, wie ich euren super Van Dorn in Grund und Boden fahre, hilft ihm das. Wenn der Van Dorn jetzt ganz gut aussieht, hilft McLaren das bei der Verhandlungsposition. Das heißt, ob das jetzt gesteuert ist oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Aber Ole hat ja immer wieder gesagt, am Jahresanfang, bei McLaren ist mit Sicherheit alles auf den Alonso zugeschnitten. Und deswegen sieht der Van Dorn ein bisschen schlechter aus. Oder Kevin, was du? Ich weiß nicht mehr, einer von euch beiden. Vielleicht war das tatsächlich so. Und vielleicht ist es jetzt so, dass man sagt, nö, dem Alonso geben wir jetzt gerade mal keine Extrawürste, weil er hilft uns bei den Verhandlungen mit ihm. Und vielleicht hat da jetzt Van Dorn erstmals so richtig die Gelegenheit zu zeigen, auch im Vergleich zu Alonso, was in ihm steckt. Weil ich bin davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr guter Fahrer ist und auch mindestens ein zukünftiger Grand Prix-Sieger, wenn er das Material hat. Schön zu sehen, freut mich, dass der in die Gänge kommt. Eins muss ich nur sagen, Stoffel Van Dorn ist ein super netter Kerl, aber einer der langweiligsten Fahrer, die ever auf diesem Planeten existieren. garantiert haben. Also wir kriegen ja von allen Fahrern nach Rennen, Qualifyings, Trainings und so ungefähr 10-minütige Audio-Files, was die halt so zum Besten geben. Und bei Stoffel van Dorn ist es echt immer unfassbar mühsam, da auch nur eine einzige Zeile rauszufinden, mit der man irgendwie was anfangen kann. Das lege ich dem persönlich gar nicht zur Last. Der ist halt so, der ist halt eher zurückhaltend, was ihn ja grundsätzlich mal mir sympathisch macht. Aber als Rennfahrer medial zu verkaufen, ist ja ein bisschen schwierig.
Ja, Stoffel van Dorn ist leider auch diese Schablone des modernen Rennfahrers irgendwie in der Formel 1. Ne?
Das der ist, belgische Pascal Wehrlein.
So, ja, nur mit Erfolg.
Ja.
Jetzt fange ich schon wieder damit an. Nein.
Du hast das gesagt, ich nicht.
Ja. Du hast mit dem Ball vor die Füße gespielt und ich habe ihn nur verwandelt.
Jetzt holen wir mal den Pascal zu uns in die Show und dann könnt ihr all diese Jokes machen über ihn.
Ich würde es machen. Also wenn
ich glaube, er wird damit machen.
Wenn er kommt, dann wird er sich auch dieser gewissen Kritik stellen müssen, finde ich.
Er ist ja jetzt wieder bei Williams im Gespräch, habe ich gehört. Ja, Williams. Weil ihm aufgefallen ist, dass auch der dritte Fahrer über 25 sein könnte.
Ja.
Das ist so ein bisschen. Aber jetzt habe ich gerade gelesen, dass irgendwie Paul Di Resta und Robert Kubica irgendwie einen Shootout machen um das Cockpit. Hoffentlich nicht mit der rechten Hand. Dann wird schwierig. Ja. Für Robert Kubica, aber das bleibt bei Williams spannend. Man muss übrigens auch noch Lance Stroll erwähnen, der hier wieder ein fantastisches Rennen gefahren ist und der immer besser zurechtkommt, übrigens auch immer bei schwierigen Bedingungen sehr gut zurechtkommt und der jetzt nur einen Punkt hinter Felipe Massa in der Fahrer-WM liegt.
Ja, und dann fährt der Vettel in die Karre.
Richtig. Aber gut.
Felipe Massa hat aber auch ein gutes Rennwochenende gehabt. Also beide Williams fand ich so für das, Christian, für das, was sie instande sind zu leisten, auch in dieser Saison, Platz 8 und Platz 9, das ist ordentlich.
Ja, mit dem Auto, also bei denen geht's ja deutlich abwärts, eigentlich seit Saisonmitte ungefähr. Mit dem Auto haben die das ganz, ganz gut gemacht wahrscheinlich. Lance Stroll finde ich tatsächlich auch bemerkenswert. Der fängt sich jetzt so wirklich irgendwie. Ich meine, ich habe ja, vielleicht erinnern sich noch ein paar von unseren Zuhörern dran, dass ich prophezeit habe, Lance Stroll wird die große Überraschung dieser Saison, weil die Erwartungen einfach so niedrig waren. Das dachte ich ja das erste halbe Jahr, das war ja nun mal ein richtiger Griff ins Klo. Aber jetzt so langsam performt er so, wie man es ihm eigentlich zugetraut hat. Finde ich gut, weil das ist auch ein netter Kerl, einer, der, das kommt noch relativ wenig rüber, weil einfach die Ergebnisse nicht so da sind, aber auch einer, der mal für einen Spruch gut ist und in Interviews recht dankbar ist, finde ich. Ich mag den irgendwie. Ist eine rein subjektive Geschichte natürlich, aber Lance Stroll, glaube ich, hat eine Zukunft in der Formel 1. Da würde ich jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ein zukünftiger Sieger und Weltmeister, aber dass der sich da ein paar Jahre hält, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, und solange sein Papa kein falsches Investment macht, ne, dann hat er tatsächlich auch noch eine lange Zukunft in der Formel 1. Kommen wir zu Force India, Sergio Perez auf Platz 6, Esteban Ocon auf Platz 10, diesmal relativ klar, aber Ocon natürlich auch ein bisschen unglücklich gewesen im Rennen, Ole?
Ja, lief nicht so gut, wurde ja umgedreht von, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber trotzdem ist man halt wieder mit beiden Autos in die Punkte gefahren. Ich denke aber, für Ocon war auch noch mehr drin. Man muss aber Sergio Perez erwähnen, dem es ja nicht so gut ging an diesem Wochenende, der trotzdem Sechster geworden ist. Und Force India ist ja wirklich, gibt es überhaupt mal ein Rennen, wo die richtig schlecht sind? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt angucke, was Renault hier wieder fabriziert hat, ja, die zweitschlechteste Team im Rennen waren, Jolyon Palmer vor Nico Hülkenberg, dann muss man die Leistung von Force India wirklich herausheben und auch von den beiden Fahrern. Und wenn die das nächstes Jahr genauso gut machen, oder vielleicht sogar noch besser, dann sind die auch ein ernsthafter Podiumskandidat, denke ich. Und wenn Esteban Ocon mehr Glück hat und den Speed, dann ist er da auch, wo Sergio Perez gelandet ist.
Ja, zu Renault kommen wir gleich noch im letzten Abschnitt. Wir machen jetzt vielleicht weiter mit Haas, Christian. Kevin Magnussen vor Romain Grosjean ins Ziel gekommen. Ja, Romain Grosjean, der wieder für viel Unterhaltung am Funk gesorgt hat an diesem Wochenende. Das ist ja klar. Es würde ja auch was wegfallen, wenn es nicht so wäre. Aber trotzdem 12 und 13. Ich glaube nicht, dass man da bei Haas super zufrieden sein kann mit.
Nein, also erstmal muss ich vorwegschicken, dadurch, dass relativ viele Geschichten passiert sind dieses Wochenende, eben diese Motorensache bei Ferrari, bei Red Bull der Verstappen-Sieg. Also irgendwie habe ich wenig Zeit gehabt, mich auseinanderzusetzen mit den Teams weiter hinten. Das heißt, ich weiß gar nicht so genau, was bei Haas schiefgelaufen ist dieses Wochenende. Die üblichen Probleme mit den Bremsen, das hat man so rudimentär mitbekommen, dass Grosjean wieder mit CI unterwegs war, glaube ich. Und ja, aber ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht genau, was bei Haas schiefläuft. Nur, was man festhalten muss, ist, und das haben wir auch früher schon prognostiziert, dass bei Haas schon so ist, dass die in diesem Mittelfeld, ganz ähnlich wie letztes Jahr, je länger die Saison dauert, einfach ein bisschen zurückfällt. Weil ich glaube, Haas ist von den Ressourcen her doch eins der zwei, drei kleineren Teams, die mit sehr bescheidenen Mitteln auskommen müssen. Und da fehlt halt einfach so ein bisschen dieser letzte Drive an Weiterentwicklung im letzten Saisonabschnitt, weil man wahrscheinlich schon die Ingenieure vor allem braucht fürs 2018er Projekt zu dieser Zeit des Jahres. Das wäre so meine Analyse jetzt zu dem, was bei Haas gerade passiert zum Wochenende selbst. Ich habe nur noch im Kopf diese herrliche Szene mit Fernando Alonso und Kevin Magnussen, wo der Alonso ja richtig geil dagegen gehalten hat. Schöner Kommentar auch von Alonso dann, Hülkenberg hat recht gehabt. er ist wirklich ein Idiot, als der Highlight des Rennens, finde ich. Ja, also Haas wird nicht mehr aufs Podium fahren, da kann man sich, glaube ich, relativ weit rauslehnen.
Ich glaube auch, Haas wird nächstes Jahr richtig schlecht sein.
Ja, ich befürchte auch.
Also ich glaube, dass die wirklich immer weiter ins hintere Mittelfeld noch weiter abrutschen werden, weil Renault wird da zum Beispiel nicht bleiben. Gut, mit dem neuen Honda-Motor wird Toro Rosso sich da sicherlich eingewöhnen. Aber bei Haas sehe ich so ein bisschen schwarz, weil die Fahrer sind, hat man auch so das Gefühl, die sind einfach unglaublich unzufrieden. Vor allem Romain Grosjean, der natürlich auch einen super Freitag hatte, ne, mit dem Crash, über den man noch gar nicht gesprochen hatte. Und Kevin Magnussen, der fährt einfach wie ein beleidigtes Kind teilweise, habe ich so das Gefühl, dem irgendwie die Schippe weggenommen wird und der genau weiß, dass er halt einfach schlechter ist und dann irgendwie dagegenhalten muss. Und ja, die sollten halt wirklich aufpassen, dass sie nächstes Jahr nicht gegen Sauber fahren. Das könnte nämlich ganz schnell passieren, in meinen Augen.
Ja, der kuriose Unfall von Romain Grosjean, der aufgeploppte Gullideckel, über den er gefahren ist am Freitag und wirklich durch das Gießbett noch abgebremst worden ist. Also man stellt sich vor, er wäre wirklich ungebremst, dann in die Wand reingeknallt. Das wäre noch heftiger ausgegangen. Was für eine rechtliche Grundlage hat Haas da eigentlich, irgendwelche Regressansprüche zu stellen, Christian?
Überhaupt gar keine, also weil da einigt man sich halt vorher in dem Vertragswerk, ich weiß jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein, wo solche Dinge niedergeschrieben sind, also ob das im Concord Agreement ist oder in der Entry für die Formel 1 Weltmeisterschaft, aber du hast überhaupt keine Ansprüche drauf. Also auch Sebastian Vettel, wenn der jetzt Getriebe wechseln muss, bei Stroll zum Beispiel, da müsste man schon seitens vier irgendwie eine Ausnahmeregel finden dafür, aber da hast du halt einfach Pech gehabt, ja, das Motor Racing is dangerous. Ja, Pech gehabt. Das Gute ist, dass solche Dinge vom Veranstalterseite, glaube ich, durch eine Versicherung abgedeckt sind. Also meiner Meinung nach wird Haas vielleicht sogar das Glück haben, das nicht selbst bezahlen zu müssen. Aber du hast nicht eine Grundlage, sehr ähnlich wie beim Crash, wenn zwei kollidieren und da war ganz offensichtlich einer davon schuld, muss der ja auch nicht dem anderen die Rechnung dafür bezahlen.
Ja, gut. Dann ist das auch abgehakt, dieses Thema. Kommen wir zu Toro Rosso. Pierre Gasly mit seinem Debüt in der Formel 1. Endlich darf er Formel 1 fahren. Qualifying war in Ordnung. Ich meine, er muss sich auch erstmal eingewöhnen an diese Rennsituation, Qualifying-Situation, auch am Ende Platz 14. Bedingt durch den Ausfall seines Teamkollegen Carlos Sainz, ja auch vor ihm ins Ziel gekommen, wenn man so will. Ja, war okay, oder Ole?
Ja, also wenn man sich die Pace von Toro Rosso anguckt, dann war das, glaube ich, das Bestmögliche. Im den Trainings lag er ja sogar teilweise vor Carlos Sainz. Und im Rennen, ja, hat er so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Er hatte ja am Ende so ein bisschen Probleme mit dem Benzin. Da war vielleicht ein bisschen zu sehr die Superformula gewöhnt. Aber sonst war das ja eigentlich ein tadelloses Rennen. Und ja, okayes Debüt, wenn man das an die Möglichkeiten, die Toro Rosso hier hatte, misst. Und ich glaube, dass er in Suzuka schon besser zurechtkommen wird. Dann kennt er das Auto. Die Strecke kennt er natürlich auch, also Superformula. Und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er schon in die Formel 1 gehört. Ich glaube, besser hätte der Nikiert aber auch nicht abgeschnitten hier.
Wahrscheinlich nicht, aber gut, das ist natürlich die Politik im Hintergrund. Sauber, Christian, 17 und 18.
Was wollen wir denn zu denen noch groß sagen?
Weiß ich nicht. Also, ich wollte nur erwähnen, nicht, dass jemand sagt, wir hätten ein Team vergessen.
Ja, nee, alles richtig so. ja, der Ferrari-Motor wird halt nicht mehr weiterentwickelt, das wissen wir. Das Auto, da sind die, glaube ich, in einer ganz ähnlichen Situation, wie Haas das ist. Da fehlen ein bisschen die finanziellen Möglichkeiten. Beziehungsweise wird man wahrscheinlich auch schlau genug sein, zu sagen, dieses Jahr reißen wir sowieso nichts mehr. Also konzentrieren wir uns lieber auf das nächstjährige Auto, dann mit einem frischen, neuen, aktuellen Ferrari-Motor. Ja, Sauber fährt halt da hinten jetzt irgendwie, die müssen eigentlich nur noch mitfahren. Ich glaube, das ist deren Auftrag. Und für Pascal Wehrlein geht es noch drum, sich so ein bisschen zu behaupten gegen den Ericsson, weil der ist ja, der hat noch zwei Lifelines in der Formel 1. Die eine ist Sauber, die andere ist Williams. Also da muss er irgendwie seine Karriere jetzt gerade retten. Insofern ist schon noch wichtig, dass wir drauf schauen, was Sauber tut. Das hat der in Malaysia im Übrigen auch sehr gut gemacht. Also da hat der einen Ericsson wirklich im Griff gehabt. Das muss er jetzt auch in restlichen Rennen schaffen. Ansonsten geht es bei Sauber echt nur drum, sind die jetzt 15. oder sind sie 19. Aber mehr wird da dieses Jahr auch nicht mehr passieren, glaube ich.
Gut, dann machen wir eine kurze Pause und melden uns dann gleich, sprechen über Renault, denn auch im Hintergrund bei Renault tut sich einiges und das müssen wir für euch so ein bisschen ordnen auch und vielleicht auch mal die Person, die da jetzt reinrutschen soll, vorstellen. Also bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal sind wir zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, mein Name, Ole Waschkau, der meines Co-Moderators und unser Gast, unser Experte von motorsporttotal.com, Formel 1.de. Die beiden Portale, die alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren. Der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Renault ist eines unserer letzten Teamthemen, absolut kein gutes Ergebnis für die Franzosen, 15 und 16, Palma vor Hülkenberg, was natürlich ja schon auch eine kleine Sensation ist, Christian, wenn man bedenkt, wie stark Hülkenberg die letzten Rennen eigentlich unterwegs war, war das natürlich eine dermaßen Enttäuschung für Renault.
Ja, total. Und für mich jetzt auch eine unerwartete. Ich habe Renault in Malaysia ganz gut auf dem Zettel gehabt. Weil ich weiß nicht genau, was bei denen los war, weil die Pressemitteilungen, die Renault ausschickt, die sind für mich ja ungefähr so aufschlussreich wie ein hebräischer Teil der Bibel. Also da steht eigentlich nichts drin. Ja, ich weiß nicht genau, was schiefgelaufen ist. Man hat im Rennen irgendwann mal mitbekommen, die haben einen zweiten Boxenstopp gemacht, über den zwischendurch mal am Funk diskutiert worden ist. War vielleicht ähnlich wie bei Mercedes, dass die auf dieser Strecke einfach nicht geschafft haben, das Fenster richtig zu treffen. Dass Jolyon Palmer jetzt vor Nico Hülkenberg war mit Sicherheit ein bisschen dem geschuldet, dass für den Hülkenberg nicht so toll gelaufen ist, einfach dieses Wochenende. Aber, und wir haben ja viel Jolyon Palmer gebasht dieses Jahr, seit irgendwie klar ist, der wird da keine Zukunft haben bei Renault und wahrscheinlich auch nicht in der Formel 1 mehr, liefert der irgendwie ganz gut. Also das ist jetzt nicht weltmeisterlich, was der macht, aber das ist anständig. Ich glaube, wenn der das ganze Jahr so gefahren wäre, wie er es jetzt tut, hätte er vielleicht eine größere Chance gehabt, nächstes Jahr irgendwo in der Formel 1 unterzukommen. Kommt halt bei ihm immer irgendwie ein bisschen spät. Das hat Martin Brundle mal analysiert, auch bei den Kollegen von Sky Sports F1 in England. Der Palmer hat schon in den Nachwuchsserien immer ein bisschen länger gebraucht als die anderen, um auf diesen Speed zu kommen, aber irgendwann schafft er es dann. Und das Gleiche sehen wir jetzt diese Saison wieder, katastrophale erste zwei Saisondrittels. Im letzten fängt es jetzt wieder an, irgendwie zu funktionieren einigermaßen.
Wir müssen, Ole, ich komme gleich zu dir. Wir sprechen darüber, Kubica, Wehrlein, Williams. Was ist eigentlich mit Jolyon Palmer? Ich meine, der 26 passt natürlich voll in dieses Martini-Konstrukt rein. Der bringt Geld mit. Williams braucht Geld. Er ist Brite, passt auch zu Williams. Ist Jolyon Palmer kein Kandidat für Williams, glaubst du, Christian?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, und das wurde uns auch so gesagt am Wochenende, ohne Mikrofon dabei, dass die natürlich jeden erstmal auf ihre Liste setzen, der jetzt noch verfügbar ist. Ganz einfach, weil das deren Job ist, sich alle Optionen anzuschauen. Und auf dieser Liste steht auch Jolyon Palmer drauf. Aber so wie das an uns kommuniziert wurde, ist das eigentlich eher so, man setzt ihn mal auf die Liste, damit man ihn direkt wieder durchstreichen kann. Also ich glaube, da hat man enden wollendes Vertrauen in das Talent von Jolyon Palmer. Wer bei Williams ein Thema ist noch, das ist Pascal Wehrlein. Das ist auch Paul Di Resta, wie man hört. Felipe Massa natürlich sowieso, aber die Signale gehen doch jetzt stark in die Richtung, dass Felipe Massa eher in Rente gehen wird wahrscheinlich. Und dann natürlich Robert Kubica. Bei Kubica wird alles davon abhängen, wie der sich bei diesem Test jetzt macht, der demnächst stattfinden wird, irgendwo auf zwei Rennstrecken in Europa, wie ich inzwischen gehört habe. Also wir dachten ja erstmal, es wird ein Testtag sein auf einer Strecke. Inzwischen haben scheinbar wohl beschlossen zu haben, man testet ihn richtig, auch auf zwei verschiedenen Strecken. Ich glaube, wenn der Kubica da einschlägt wie eine Granate, wäre das nicht das Schlechteste für Williams, alleine schon wegen der Medienberichterstattung, die damit einhergehen würde. Bleibt abzuwarten. Aber nee, Palmer, um darauf zurückzukommen bei Williams, ich glaube, das Thema ist für die Formel 1 wirklich durch, weil es gibt jetzt auch niemanden, so wie früher Manor ja ein heißer Kandidat war, der jetzt unbedingt ein paar Millionchen braucht. Dann wäre vielleicht Julian Palmer noch mal ein Thema. Aber ich fürchte, da muss man sich damit anfreunden, wenn man denn Julian Palmer-Fan ist, und davon gibt es in Deutschland sicher Hunderttausende, dass das nicht reichen wird für eine weitere Formel 1-Saison.
Ole, wenn du als Renault nach oben kommen willst in der Formel 1, wen holst du dir am besten ins Boot?
Ich wollte gerade sagen, Flavio Briatore und Fernando Alonso. Ich weiß natürlich, worauf du anspielst. Renault holt sich den technischen Direktor der FIA. Also sehr smarter Move, muss man sagen, auch wenn es, ja, da ja jetzt ja wieder Restriktionen geben soll. Ein Wort noch zu Williams, dass sie ernsthaft überlegen, Paul Di Resta ins Cockpit zu setzen. Das ist eigentlich was mich komplett verwundert, weil der Mann war die ganzen letzten Jahre keine Option, und jetzt ist er ein Rennen so, ja, auf überfallartig quasi so ein bisschen gefahren und hat sich dann nicht so schlecht angestellt, aber das ist jetzt eine ernsthafte Option für 2018 ist, ja, das übersteigt doch ein bisschen so meinen Verstand. Da würde ich vielleicht sogar eher Julian Palmer nehmen. Der macht sich sicherlich genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als Paul Di Resta. Am Ende wird es natürlich nicht Robert Kubica werden, weil Nico Rosberg dahinter steckt und weil die Werbewirksamkeit natürlich einfach gegeben ist. Vielleicht kommt Julian Palmer noch bei Toro Rosso unter. Die brauchen ja auch noch einen zweiten Fahrer. Bei Renault sind auf jeden Fall die Türen zu, und Renault, ich glaube, auf die muss man in den nächsten Jahren wirklich aufpassen, das haben sie ja auch so vor. Man hat jetzt nächstes Jahr zwei absolute Top-Fahrer bei Renault und man hat den technischen Direktor in der FIA. Also gute Vorzeichen für eine erfolgreiche Zukunft bei Renault.
Also wenn man Cyril Abiteboul eins nicht nachsagen kann, da nicht intelligent zu sein und diese Entscheidung so zu treffen, wie er sie trifft, Christian Marcin Butkowski, der aktuelle FIA Formel 1 Technikchef, der natürlich von allen Teams eigentlich alle Entwicklungen kennt, ja. Wenn das passiert, das wäre schon ein Brett für Renault.
Ja, vielleicht, also das Thema war ja am Wochenende relativ groß und haben, glaube ich, auch die meisten Hörer so in groben Zügen zumindest mitbekommen. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz drüber, wer ist denn Marcin Butkowski eigentlich? Das ist ein ehemaliger Aerodynamikingenieur, der unter anderem auch für Teams wie McLaren und Ferrari gearbeitet hat. Also das ist per se, ohne dass wir diesen FIA-Faktor jetzt dazu rechnen, schon mal ein relativ schlaues Köpfchen. Dann ist natürlich besonders empfindlich, welche Position hat der bei der FIA inne. Charlie Whiting ist 65 inzwischen, das heißt, man wird sich da früher oder später Gedanken machen müssen um eine Nachfolge. Das hat man auch getan. Die FIA hat Charlie Whiting hat ja, das muss man vielleicht erklären, zwei Positionen inne eigentlich bei der FIA. Er ist A, der cheftechnische Delegierte, also wenn ein Team irgendwelche technische Innovationen hat, wo man sich nicht ganz sicher ist, ist das denn legal, dann ist Charlie Whiting derjenige, dem man die Pläne und Entwürfe schickt, dem man erklärt, wie funktioniert denn das, und der sagt dann, könnt ihr reintun ins Auto oder nicht. Dann gibt es zwar immer noch die Möglichkeit, dass da jemand protestiert und dann das Berufungsgericht der FIA entscheidet, aber in der Regel folgt man da dem Advice, den Charlie Whiting gibt. Diese Rolle als technischer Delegierter, die hat Marcin Butkowski am Jahresanfang dieses Jahr übernommen. Und die zweite Rolle, die den Startknopf zu drücken, während des Rennens auf Strafen und so weiter zu achten, die des Race Directors, also die hat Laurent Mekies inne. Und Marcin Butkowski wurde versprochen, so habe ich das zumindest gehört, so vorgehalten war die Hand gar nicht, aber Mikro wollte man jetzt auch nicht dabei haben, dass der Charlie Whiting sehr schnell beerben sollte und dass Whiting sich auch früher ganz zurückziehen würde. Das ist jetzt nicht passiert, und deswegen hat der Butkowski dann Schottott gesagt, du, mein lieber Freund, das hatten wir anders abgemacht gehabt, da suche ich mir jetzt auch was anderes, so ungefähr. So, und da kommt Renault ins Spiel, weil Renault hat da dann ein Window of Opportunity gesehen, sich einen echten Geheimnisträger, der von allen Teams die großen technischen Innovationen kennt, zu sich ins Boot zu holen. Jetzt kommt noch dazu, dass laut Schweizer Arbeitsrecht und sein FIA-Vertrag ist in Genf hinterlegt, nur 3 Monate Arbeitssperre beinhaltet. Und das ist halt tatsächlich ein Problem für die meisten Teams, weil wechselt der in 3 Monaten zu Renault, kann der alle aktuellen technischen Geheimnisse da mitnehmen. Weil, wie Christian Horner ja richtig gesagt hat, selbst wenn der natürlich nicht Zeichnungen und so weiter mitbringt, der hat ja natürlich all das in seinem Kopf. Und sei es nur, dass er weiß, die 4 Teams, die kommen ganz gut zurecht, die bauen den Frontflügel so, die anderen, die den so bauen, sind eher schlechter. Also da machen wir dann auch mal so. Das ist problematisch. Worauf wird es jetzt rauslaufen? Ich glaube, es wird so sein, dass man grundsätzlich diesem Wechsel nichts in den Weg legen wird, aber man wird sich meiner Meinung nach auf einen Kompromiss einigen, indem man einfach eine längere Arbeitssperre für Marcin Budkowski definiert, dass der zum Beispiel erst im nächsten Winter oder so zu Renault stoßen darf. Dann nämlich, wenn die Teams die Designs und so weiter, die Budkowski jetzt kennt, nicht mehr brauchen, sondern wenn die schon wieder neue Sachen haben, sodass das Wissen, das er mitbringt, einfach mit dem Lauf der Zeit ein bisschen an Relevanz verliert. Darauf wird das, glaube ich, hinauslaufen. Und noch eine vielleicht interessante Anekdote am Rande. Marcel Budkowski soll ja Charlie Whiting beerben und der Grund, warum man Charlie Whiting bei der FIA auch ganz gerne mal eigentlich in Rente schicken würde, ist der, dass Charlie Whiting einen extrem teuren und hochdotierten Vertrag hat und der wiederum kommt daher, dass er Mitte der 90er Jahre von Flavio Briatore zu einem gewissen Team in Enstone, das war damals noch Benetton, später dann auch Renault, abgeworben hätte werden sollen und die 4 musste dann einfach mit dem Gehalt halt nachziehen, so dass Charlie Whiting nicht weggegangen ist und zum Team, weil das war genau die gleiche Situation, die man damals abgewendet hat und das dreht sich jetzt so ein bisschen im Kreis und passiert mit Marcin Budkowski ironischerweise wieder mit dem gleichen Team aufs Neue. Das vielleicht zum Background zu dieser Geschichte.
Und wie viele von euch sagen jetzt, schade, dass er damals nicht zu Benetton gegangen ist? Hashtag StartingGridMSR bei Twitter, dürft ihr uns da gerne mitteilen. Christian, wir hatten dir ja noch eine Frage mit auf den Weg gegeben, oder du wolltest Dieter Röntgen eine Frage von Daniel Moreno mit auf den Weg geben, ob Fernando Alonso bei seinem Crash in Australien 2016 mit Halo aus dem Auto gekommen wäre. Hat das geklappt?
Ja, also die Antworten waren für mich nicht wahnsinnig befriedigend, um ganz ehrlich zu sein. Aber was uns gesagt wurde, war, dass man kein großes Problem sieht bei Halo, weil ein Problem wäre es dann, wenn Gefahr bestehen würde, dass der Bügel irgendwie verknickt und dadurch den Ausgangsbereich zum Problem machen würde. Aber selbst wenn der Bügel sich nicht lösen lässt, fällt das Auto entweder auf die eine oder auf die andere Seite und es wird irgendwo im Bereich offen sein, wo der Fahrer relativ problemlos rauskommt. Ob das denn jetzt schon alles zu Tode erforscht ist und weiß ich nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man über solche Fragen nicht wahnsinnig glücklich ist, gerade so wie mir das transportiert wurde. Super. Aber ja, das ist die Antwort, die wir bekommen haben, stand jetzt dazu.
Ja, stell dir vor, wir führen was ein und wollen nicht drüber gefragt werden, Ole.
Ja, so macht man das doch. Wenn man was Neues einführt, dann gerade den Halo, dann testet man den auch im Freitagstraining nur immer auf der Installation. Ist ja klar, weil das ist ja unter realistischen Bedingungen getestet. Ja. Also da kann ja nichts schief gehen.
Ach ja, die Formel 1. Sie macht einfach Spaß, auch darüber zu diskutieren und deswegen.
Ich sage voraus, im 5. Rennen ist das Ding wieder ab.
Ja. Spätestens, weil es einen Unfall gibt, wo es schwierig wird, rauszukommen. Ja. Das ist irgendwie, sehe ich das auch schon.
Oder weil sich im Rennen alle über die Sicht beschweren oder was weiß ich was.
Ja. Oder Heiko Wasser, weil er noch weniger Fahrer erkennt.
Kommentiert er denn nächstes Jahr?
Das wissen wir nicht so genau. Mal schauen, was der TV-Deal jetzt bald mal von sich hören
lässt in Deutschland.
Ne? Ich will da Informationen haben. Also mach da mal Nägel mit Köpfen, liebe TV-Anstalten und liebe rechte Vertreter bei der Formel 1. Ein Blick auf das Tippspiel an diesem Wochenende beim großen Preis von Malaysia. Konnte natürlich wieder getippt werden bei unserem Kick-Tippspiel. Es gibt am Ende der Saison für den Saisonsieger 2 Karten für den großen Preis von Ungarn 2018 zur Verfügung gestellt von motorsporttotal.com formel1.de. Und der Tagessieger war Chris94 mit 41 Punkten. Also der hat's bei dem ganzen Chaos noch am besten gemacht. Schau gerade mal, aktuell Ruben Zimmermann immer noch auf Platz 1, dahinter Marcel Becker und jetzt auf Platz 3 Sven GZ mit 486 Punkten. Also es bleibt spannend. Ole Waschkau aktuell auf Platz 6, also um einen Platz gestiegen. Ich bin 11. und Christian Nimmervoll hat nicht mehr getippt seit Beginn der Saison.
Aber trotzdem, wo stehe ich denn? Nur Interesse halber.
Warte mal, müssen wir mal nachgucken. Ich werde das jetzt hier ganz live machen. Ole, sprich du so lange.
Kevin, du hast Lance Stroll auf Platz 8 richtig getippt. Also dafür Chapeau.
Danke. Bisschen was muss ja richtig sein. ja, Christian Nimmervoll, wo ist er denn? Mein Gott. Sehr weit unten.
Kann ich jetzt nicht mehr aufholen, wahrscheinlich.
Platz 70. Ne? Platz 70 mit 39 Punkten. Ich glaube, du kannst nicht mehr gewinnen. Du kannst nicht mehr Weltmeister werden, Christian. Aber du darfst gerne diese Woche nochmal hier zu Gast sein, wenn du willst, zur Vorschau auf den großen Preis von Japan in Suzuka. Denn Back-to-Back-Races heißt auch Back-to-Back-Starting-Grids. Und deswegen wahrscheinlich schon morgen oder spätestens Donnerstag die neue Ausgabe von Starting-Grid. Das heißt, heute alles zu Malaysia, morgen oder übermorgen dann alles zu Japan. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Kevin Scheuren. Christian Nimmervoll war da, Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Ausgabe zu dem doch dann sehr interessanten Grand Prix-Wochenende insgesamt in Malaysia. Und es geht ja schon bald weiter in Suzuka, der Klassiker. Soll Freitag regnen, wird also sehr interessant. Und ich hoffe, wir hören uns dann hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.